der Podcast.
Folge 111. Am Samstag kommt die Taz zurück.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und schelmisch grinsend aus Berlin mir wieder zugeschaltet, Tilman Lucke, grüße ich.
Hallo Sebastian, ja, ich bin zurück, zwar mit Rauchvergiftung wegen des ganzen Feinstaubs durch die Autos und die Feuerwerke, aber wohlbehalten. Und deswegen begrüße ich dich in Magdeburg und bemitleide dich, dass du jetzt doch keine Chipfabrik kriegst und weiter Podcasts machen musst.
Moment mal. Es ist verschoben um 2 Jahre. Und wir kennen das ja alle. Wenn man eine Beziehungspause einlegt, dann kann die Beziehung ja noch gerettet werden.
Genau, so wie die Beziehung der Stadt Stuttgart mit ihrem Bahnhof. Also,
naja, aber ihr habt wenigstens einen Bahnhof.
Ja, aber was für ein. Also wenn jetzt Außerirdische auf der Welt landen würden und in Stuttgart landen würden und denken, was ist das? Also die würden einfach das Prinzip Bahnhof auf gar keinen Fall verstehen.
Ja toll, wir haben hier eine vierspurige Bundesstraße, wo eine Abfahrt ins Nichts führt. Weil das haben die nämlich alles schon fertig. Das ist alles schon fertig.
Das ist so ein Wurmloch, das dann auf Gleis 10 in Stuttgart landet. Ich hatte deinen Nachnamen noch verschuldet. Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ich sag mal so, die 12 Hörer, die uns hören, wissen, wer wir sind. Frage, also du bist aus Malta wieder da?
Genau.
Und die verrückten Riten, diese absolut strange Kultur, aber lass uns nicht von Berlin reden.
Genau.
Wie war der Kulturschock, als du wieder nach Hause gekommen bist?
Ja, es war erstmal sehr kalt. Es war dieses Wochenende, wo es ja dann auch sowieso kälter wurde. Und dann habe ich mich erstmal ein bisschen erkältet und so weiter. Grundsätzlich, und dann dieses Hochwasser, wo man denkt, ist das jetzt noch oder ist das jetzt nicht mehr? Oder hat Friedrich Merz jetzt quasi in den Schlagzeilen doch übernommen? Es war ja so, am Samstag und Sonntag waren ja diese Überschwemmungen, wo man denkt, oh, jetzt ist reloaded. Jahrhausend Hochwasser reloaded. Dummerweise, es ist ja die Regel, dass die ARD am Samstag und am Sonntag nie einen Brennpunkt bringt, weil da ja die quotenstärksten Primetimes-Abende sind. Und deswegen darf es da gar nicht schlimm sein. Und am Montag war es anscheinend schon weniger schlimm, sodass man einfach dann nie irgendeine Sondersendung dazu. Und das ist für mich immer der Indikator, ob was schlimm ist, ob wir eine Sonderfolge dazu machen müssen und so weiter. Also war alles nicht.
Naja, Moment. Man darf ja bitte nicht vergessen, zu Corona gab es ungefähr 5000 Brennpunkte und das war ja im Prinzip
aber
nur
die
alles
haben sie,
Lüge.
Die haben sie absichtlich nicht Brennpunkt genannt, weil es zu reißerisch, zu Beginn der Pandemie hatten ja alle Panik und dann haben sie es nur Sondersendung genannt. Nee, ARD Extra hieß es da, genau. Aber
stimmt.
Das war aus dem Brennpunktstudio mit dem Brennpunktdesign, nur das Wort war vertauscht worden.
So, ich gucke jetzt gar nicht, ich bin jetzt in Dresden, ganz kurz auf Landeshochwasserzentrale, bin jetzt in Dresden. Wenn ich das richtig sehe, ist der Pegel erreicht jetzt in Dresden und wir liegen, wenn ich das richtig sehe, zumindest in Dresden noch weit unter dem von 2013. Das heißt, bis das in Magdeburg ist, dieser Pegel, das dauert so, naja, ich würde sagen bis Sonntag.
Dann ist wieder Sonntag, da darf wieder kein Brennpunkt kommen. Also ihr seid dann wieder raus.
Ja, da ist aber auch nichts. Also wir haben ja von Magdeburg das sogenannte Preziner Wehr. Das wird immer gezogen, wenn die Elbe sozusagen Hochwasser hat. Und dann wird so Schöneberg, Prezin und so überflutet. Das stört dann nicht weiter. Hauptsache Magdeburg.
Ja, ihr könnt denen ja netterweise Obdach bieten in eurer Spielstätte, also ab 19.30 Uhr quasi.
Nee. Bist du bekloppt? Das sind Schönebecker.
Die dürfen gar nicht kommen, haben Hausverbot. Ja, aber die Gegend, wo ihr spielt, ist ja weit ab vom Schuss, vom...
Naja, wir haben halt das große Glück, dass wir hier ganz selten Starkregen haben, weil wir hier wirklich im Windschatten des Harzes liegen. Das habe ich, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Wir sind hier eine der niederschlagärmsten Regionen in ganz Deutschlands. Nur wenn es wirklich richtig brutal wird. Aber das regnet ja dann meistens schon über Baden-Württemberg ab. Also zumindest, wenn der normale Westwind ist, regnet das ja alles über Baden-Württemberg und Bayern ab. Und ich sage mal so, da gehört es auch hin.
Ja, also ich sag mal nur Klimawandel, also ich sag mal Edge.
So, wobei du ja aus bergigeren Regionen ins flache Flachland gezogen bist. Ne? Wobei Berlin liegt ja auch auf dem Hügel.
Naja, der Berliner sagt, Berge haben wir ja keine, aber wenn wir welche hätten, dann wären sie viel größer als eure.
Genau. Nein, aber das ist ja so ein Sumpfhügel. Ne? Köln war ja mal so, das heißt ja sowas wie Sumpfhügel oder so ähnlich. Empfehle ich euch den Kollegen Stefan
Danzinger. Ja, übrigens, also das ist skurril. Berlin Kollege hieß früher Köln. Ich weiß nicht, wie Köln früher hieß.
Genau.
Also schon Köln, aber das hat miteinander nichts zu tun.
Naja, Moment, das kommt ja, also der Name Köln kommt ja von Kolonie, also Kolonia. Ne, also Kolonie des Römischen Reiches, daher kommt der Name Köln. Der Name Köln in Berlin mit C und Doppel-L kommt aus dem Südwest-Ostslawischen da irgendwie und heißt sowas wie Sumpfhügel. Ich, wie gesagt, ich empfehle den Kollegen Stefan Danzinger, Stadtführer in Berlin, kennst du bestimmt auch. Und auch Stand-Up-Comedian, und zwar ein richtig guter Stand-Up-Comedian. Und zwar ein sehr guter Stand-Up-Comedian, das meine ich nicht nur persönlich, aber er ist so gut, dass, und das ist total krass, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der geliebte Kollege Sebastian Puffpaff, den ich ja schon die Ehre hatte, im Rheinheimer Satirelöwen zu schlagen. Also ich habe Sebastian Puffpaff, also mein Bruder und ich haben das Bundeskabarett, wo Sebastian Puffpaff Mitglied war, schon mal bei einem Kabarettwettbewerb geschlagen, was so viel bedeutet wie gar nichts, aber ist ja jetzt Moderator der großartigen Sendung TV Total und macht am 28. September den Bundesvision Comedy Contest. Hast du das mitgekriegt? Nee. Ja. Und zwar aus jedem Bundesland wird ein Comedian antreten. Zum Beispiel für Berlin Stefan Danzinger. Gut. Deswegen fiel mir das jetzt gerade ein. Maria Clara Groppler für Brandenburg. Wo ich mal sah, toi, 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 Brandenburg. Für Sachsen, rate, wer tritt für Sachsen
an? Olaf Schubert, nicht Olaf,
nicht Olaf
Schubert.
Nein,
auch nicht Uwe
nicht
Steinle,
Olaf Schubert,
sondern was? Wer tritt für Sachsen an?
Ein es Duo, ist ein Duo.
Das wir kennen. Ensemble Weltkritik. Nein.
Nein.
Dann Zärtlichkeit mit Freunden.
Die sind ja noch so, ich wollte gerade sagen, Weltkritik sind ja noch unbekannter als wir. So, für Thüringen tritt an.
Für Thüringen tritt an. Mensch, jetzt erwischst du mich ja.
Kommt aus Lauscha, das kann ich gleich dazu sagen.
Dann kenne ich den bestimmt.
Und ist sehr groß.
Jonas
Greiner. Okay. Ja, und für Sachsen-Anhalt tritt
Hengstmann?
An.
Nein.
Hendrik Bremer. Genau, kenne ich auch nicht. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Ich weiß, vermutlich kommt er aus Halle oder so. Ich weiß es nicht.
Okay, ja, das ist natürlich Pech.
Müsste den mal googeln. Ansonsten ist das wirklich eine große Besetzung. Theresa Reichel für Bayern, Nikita Miller für Baden-Württemberg, echt? Mhm. Okay. Benny Stark für Schleswig-Holstein, Hinner Köhn für Hamburg, Miss Elli für Mecklenburg-Vorpommern, finde ich super. Carus Kalanta für
Bremen. Miss Elli, weiß ich jetzt nicht. Also dieses, ist ein bisschen affektiert, ein bisschen...
Wen hätte man denn sonst für MacPom? Dietrich und Raab sind die einzigen.
Manuela Schwesig vielleicht mit ihrem Russland-Programm, sehr beliebt, nein.
Ja, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall.
Apropos,
hätte für
jetzt kann ich mal erzählen. Ich habe ja während meines...
Ganz kurz, kannst du gleich erzählen. Wen man hätte für Sachsen-Anhalt antreten lassen können, wäre natürlich André Herrmann gewesen.
Ja.
Der kommt ja aus Dessau. Und das wäre auch eine gute Wahl gewesen. Aber egal, jetzt erzähl.
Ich habe ja in meinem Urlaub vieles verpasst, unter anderem die Jubiläumsfeier des Bundesrates. genau,
mein Gott.
Die wurde in Bonn begangen, am alten Tagungsort. Und da, also quasi zwei Länder hatten da sozusagen das Sagen, nämlich die Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern und der Gastgeber Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen. Und zur Auflockerung des Programms wurden zwei Poetry-Slammerinnen aus beiden Bundesländern eingeladen. Also wo ich denke, das ist halt wirklich, wenn sich Politiker irgendwie oder irgendwelche Referenten oder Beamte vorstellen, Mensch, wen nehmen wir denn da jetzt? Ach, die sind jung und die sind irgendwie, das ist irgendwas Hippes, das haben wir mal gehört, dann laden wir die ein. Und das war natürlich wieder der letzte Dreck. Also bitte mal nachhören. Also dieses ganze, auch diese Halt, diese Redehaltung und so dieses ganze, dass man die Sätze nicht ordentlich beim Punkt beendet, sondern beim Wort nach dem Punkt. Das ist ja immer, per Gesetz muss das Wort ja noch in den Satz vorher reingezogen werden. Also unglaublicher Scheiß, muss man sagen.
Wer denn?
Und das wird sich auch nicht ändern.
Gut. Apropos zwei Sachen. Punkt 1, wenn Politiker was entscheiden oder wenn Landräte bestimmen, wie kulturelle Mehrzweckhallen auszustatten oder geistig, wie der Kollege Malmsheimer mal sagte, mental verstorbene Innenarchitekten. Ich weiß nicht, in wie viele Veranstaltungssälen du schon gemuckt hast, wo du gedacht hast, genau so richtet man einen Veranstaltungssaal nicht.
Ja, klar, also.
kalt wie die Nacht mit irgendwelchen Halogenscheinwerfern an der Decke, die die Bühnen in ein zartes Arztpraxislicht tauchen und die unbequemsten Stühle für die Zuschauer, genau, die man finden konnte.
Und die Garderobe irgendwo im dritten Stock hinter einer Treppe, die genau, dann aber auch mit einer Tür, die vielleicht von innen nicht schließt oder umgekehrt, dann, wo man dann was reinstecken muss, dass es nicht schließt und so weiter.
Naja gut, das ist ja, aber jetzt bei den Neubauten ist es dann so, die sind dann meistens unter der Bühne und Heizung hat man nicht verbaut, weil es sind ja bloß Künstler, Fenster ist auch nicht drin. Und dafür ist aber der ganze Raum Spiegel.
Ja, also...
Tut mir bitte eingefallen, liebe Gemeinderäte in ganz Deutschland, liebe Stadträte, liebe Kulturausschussvorsitzende, wenn ihr eine Veranstaltungsstätte plant, lasst jemanden ran, der davon Ahnung hat. Also wenigstens die Lichtanlage.
Ja, das frage ich mich halt sowieso bei Architektur und da darf man mal das Sommerinterview mit Tino Chrupalla in der ARD anschauen. Also seine Lieblingsbücher sind ja, er hat sie dann aufgezählt, Architekturbücher zum Beispiel. Ja,
Ich vermute, da geht es so in Richtung Albert Speer und so.
Nee, nicht mal den Namen kannte er. Den Namen hätte er ja nennen können. Seine Memoiren zum Beispiel sind vielleicht sehr interessant für einen AfD-Vorsitzenden. Aber jedenfalls, das ist wirklich skurril, wie schlecht. Also zum Beispiel auch Schulen, ja. Nicht nur Schulaulas, wo ja auch gelegentlich mal was aufgeführt wird, wo auch entsprechend. Also ich war als Schüler in unserer Oberstufe in der 12. Klasse, da wurde bei uns die Aula neu eingeweiht. Und die hatte so leichte ein paar Monate Bauverzögerung. Warum? Weil hinten zwei Oberlichter einfach vergessen wurden. Da wurde die Mauer höher gemacht und dann musste sie nochmal zurückgebaut werden für die kleinen Fenster da. Und so Kleinigkeiten. Und es war wirklich, da fehlte der Vorhang, den hatte der Rektor natürlich auch nicht eingekauft. Und unser erstes Theaterstück mussten wir dort, das war natürlich im Sommer, wo es natürlich auch nach 8 Uhr hell ist, da mussten wir... Pappen vors Fenster kleben. Sehr schick übrigens. Und auch übrigens keine Klimaanlage. Also wenn es voll besetzt ist, 200 Leute drin, auch Fenster auf. Und dann an dem Tag war dann auch so ein Stadtumzug, der direkt an der Straße, also irgendwie Stadtjubiläumsfest, das haben wir alles hinter uns. Also,
aber dafür hattet ihr wenigstens keine Mikrofone.
Genau, das kommt auch noch dazu. Und überhaupt Schulen. Weißt du das noch? Oder als zu meiner Zeit war das modern in den Neubauten, wir kriegten da auch einen anderen Neubau, alles automatisch zu machen. Also zum Beispiel die Wasserhähne. Die sind ja teilweise in der Deutschen Bahn haben sie das immer noch auf diesem Stand von damals. Also man muss die Hand dahin halten, über den Wasserhahn, wo der Bewegungsmelder ist, wo aber kein Wasser kommt. Dann geht man mit der Hand runter und in der Sekunde hört das Wasser aber natürlich auf.
Jetzt musst du sehr schnell waschen.
Oder nicht.
Oder nicht. Ich kann bestimmte Körperteile von mir sehr schnell waschen. Aber das ist egal.
Ich wollte eigentlich...
Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Alles, was du jetzt vermutest, hast du in deinem eigenen kleinen, dreckigen Kopf selber zu Ende gemacht.
Ich habe jetzt hier kein Schnapsglas, obwohl wir ja heute eine Schnapszahl haben, 111. Aber ich wollte eigentlich ja immer einen trinken auf dich. Aber jedenfalls, oder diese Markisen, ja, die gehen dann immer runter, wenn es hell ist. Und sie gehen hoch, wenn es dunkel ist. Wenn jetzt aber eine Wolke sich vor die Sonne schiebt, dann geht es alles hoch, während man eine Klassenarbeit schreibt und so weiter. Und es gibt keinen manuellen Knopf, wo man das abstellen kann, diesen Automatismus.
Gibt es bestimmt, aber niemand im Schulhaus weiß, wo der ist.
Der wurde irgendwie vermauert. Da muss quasi ein Backstein abgemacht werden, um dann den Knopf zu finden. So. Also diese Art...
Oder es wurde dem Hausmeister mal erklärt und er hat es vergessen.
Es ist so Wahnsinn, dass es ja zigtausend solcher Gebäude gibt. Aulas, Schulgebäude, Stadthallen. Und diese Fehler immer wieder vorkommen, weil es irgendwie, vielleicht ist es eine Art Berufsethos von solchen Schularchitekten, dass man sagt... Nee, also wir haben uns früher über Baumängel geärgert, jetzt wollen wir...
Naja, ich vermute Folgendes, es gibt bei den großen Architektur-Unis, ich weiß gar nicht, wer das so, da gibt es ja bestimmt so die großen, renommierten in Deutschland, und der am unkreativsten und am beschissensten und am langweiligsten war, der muss Schulen umwerfen.
Ja, das trifft sich aber auch so, weil die bei der Lehrerausbildung am schlechtesten sind und in der Schule selber nicht klarkommen, was machen die? Die gehen ins Oberschulamt oder noch schlimmer, an die Lehrerausbildung in die Universität.
Naja, an die Uni, das ist noch fast okay. Nein. Am schlimmsten sind die das Referendariat betreuen.
Ja, das meinst du, genau, die sind ja an der Schule. Diese, jedenfalls, die wollen halt weniger arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten und dann machen sie diesen, dann machen sie es den künftigen Lehrern.
Naja, das sind meistens sehr ambitionierte Lehrer, die während der Schulzeit scheitern. Also ich kenne einige und die sind während der Schulzeit gescheitert. Ich kenne eine, die ist halt körperliche Probleme. Die ist einmal die Stimme irgendwann weg gewesen und das ist auch völlig okay. Die war eine sehr gute Lehrerin. Aber der Rest, den ich kenne, sind Menschen, die während der Schulzeit noch nicht mal an Schülern, sondern du weißt, was das Schlimmste ist, was es in der Schule, also was es in Bezug auf Schule gibt. Den Dreck, der dafür sorgt, dass 50% aller Lehrer hinschmeißen. Richtig, Eltern. Das ist das Schlimmste, was es gibt für Lehrer. Schüler sind okay, die kriegst du unter Kontrolle, aber Eltern, eine Katastrophe. Ich bin ja nur auch unfreiwilliger Nutznießer mehrerer Eltern-Chatgruppen und wie mein Bruder mal auf der Bühne sagte, da entstehen Weltkriege.
Genau.
Ja. So, apropos Weltkrieg.
Ja.
Apropos
Weltkrieg.
Weltkrieg, Henrik Wüst. Apropos viele, viele andere Themen. Es ist soweit. Das, was alle erwartet haben und was niemanden überrascht, Markus Söder ist nicht Kanzlerkandidat der Union.
Hat großzügig verzichtet. Und auch diesmal...
Nachdem mehrere Waffen auf ihn gerichtet
auch,
wurden.
Auch verzichtet.
Mit dem Motto, Söder, halt deine Fresse.
Dass sein Adlatus, nämlich sein Generalsekretär, wie beim letzten Mal neben ihm steht und sagt, Markus Söder wäre der Kanzlerkandidat der Herzen gewesen. Das ist nicht passiert, sondern er stand zusammen mit Merz auf der Bühne und hat ihm das dann angetragen. Dann ein sehr hölzerner Handshake und dann ist alles gut gewesen. Ja, wollen wir mal abwarten, wie lange Söder es ohne Stichelei aushält. Wahrscheinlich direkt am Montag nach der Brandenburg-Wahl wird es wieder irgendeinen Kommentar von ihm geben.
Natürlich.
Dass das dann sozusagen das März-Ergebnis ist, was vielleicht nicht so gut ausfällt und so weiter. Ja, also das, ich meine, wie du schon gesagt hast, es war erwartet worden. Und der Söder hat ja nur sich Anfang September ins Spiel gebracht, um halt irgendwie, weil es ihm langweilig war. Dem war wirklich langweilig.
Also er wusste ja, dass das nicht wird, er ist ja nicht bescheuert. Also du kannst ja viel über Markus Söder sagen, aber blöd ist der Mann nicht.
Genau, dem war ja, allen Beteiligten ist es ja noch das letzte Mal vor 3,5 Jahren in Erinnerung. Da gab es ja dann auch mehrere, das gab es jetzt diesmal nicht, mehrere Vorstandssitzungen, damals noch online wegen Corona. Dann gab es sogar ein Treffen der Gesamtfraktion zu dem Thema, wo dann die CSU-Leute wollten oder die Söder-Leute wollten alle abstimmen lassen und die Laschet-Leute nicht, wurde dann auch nicht abgestimmt. Das war schon, da wurde alles, alle wurden alle Kaliber rausgeholt und jetzt hat man da die Abkürzung gewählt. Ja, man kann sagen, also wenigstens das ist nett von Söder, dass er die Kandidatenkür abgekürzt hat.
Naja, man darf ja bitte eins nicht vergessen, ein Interesse, dass die Union das Kanzleramt besetzt, haben ja alle, selbst Markus Söder. Und er hätte ja nichts davon, Merz so stark zu beschädigen, also so nach dem Motto, das wird Herr Merz schon selber machen, dass es nicht klappt. Wie gesagt, ich rechne, ganz ehrlich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es gibt keinen, Olaf Scholz wäre der erste Kanzler, der nur eine komplette Legislaturperiode kriegt. Also der gewählt wurde und dann bei der nächsten Wahl wieder abgewählt wird. Das wäre der allererste Kanzler, dem das passiert. Und das ist in Deutschland, und das hat Gründe, warum es das in Deutschland in 70 Jahren nicht gegeben hat. Und darum glaube ich immer noch, irgendwie wird ihm eine zweite Amtszeit vergönnt sein.
Ja, also
ich glaube, er hatte jetzt Hoffnung.
Das ist ja keine.
Ich glaube, er hatte jetzt eine große Hoffnung, dass das mit dem Hochwasser doch schlimmer wird als gedacht. Dann hätte er mit Gummistiefeln den Schröder machen können. Für alle die jetzt nicht verstehen, wovon der dicke Mann redet, Gerhard Schröder hat den Wahlkampf 2002 im Prinzip wegen der Oderflut gewonnen, kann man so sagen. Weil er da den Macher markiert hat und die Wahl im Prinzip hier im Osten entschieden wurde. Also auf einmal haben alle in Frankfurt-Oder gesagt, ach guck mal, der Kanzler sieht in Gummistiefeln auf dem Deich richtig geil aus, den wähle ich. Und da ist 2002, hat es Rot-Grün nochmal ganz knapp geschafft, die Parlamentsmehrheit zu kriegen. Und übrigens auch, weil die Linkspartei nicht im Bundestag war, das darf man nicht vergessen. Damals ja noch PDS. Mhm. Wäre die PDS mit in den Bundestag gekommen, hätte es nicht gereicht.
Ja, das war wirklich knapp und ich weiß nicht, ob er das im Nachhinein so ganz fest machen kann. Es gab ja dann währenddessen auch noch den herannahenden Irakkrieg und Schröder hatte sich auch, es war eben ja anderthalb Monate vor der Wahl, waren beide Ereignisse, nämlich diese endgültige Festlegung auf ein Nein zum Krieg. Also Deutschland war ab 2003 auch für 2 Jahre im Weltsicherheitsrat, hatte da auch viel mitzureden. Und hatte da sozusagen dagegen gestimmt und gleichzeitig kam dieses Hochwasser, so um den 12., 13. August rum. Und es war eben dann sozusagen nah genug an der Wahl, aber noch nicht weit genug entfernt von der Wahl. Also wenn das jetzt irgendwann, wenn zum Beispiel jetzt ein Hochwasser ist, dann nützt das ja für nächstes Jahr für die Wahl gar nichts mehr. Also muss man schon ein bessere Timing haben. Also ja, wie gesagt, ein Jahr vor der Wahl kann man noch gar nichts sagen. Aber es
Genau.
wird, das ist klar, es wird nicht so kommen wie in Thüringen, dass sozusagen die antidemokratischen Parteien die Mehrheit kriegen. Also irgendwie wird es wieder so sein, dass die Mitteparteien dann sich irgendwie zusammenraufen müssen, weil sie eben dann doch nicht ihre Wunschkonstellation kriegen, so wie damals, wie eben ja damals Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Die Zeiten sind eben seit 2013 wahrscheinlich endgültig vorbei, dass es nicht mehr Konstellationen gibt, außer dann die Große Koalition.
Naja, man muss natürlich immer sehen, wie man das sieht. Ich persönlich sehe das ja so, wir haben nach wie vor diese Mehrheit, die gibt es nach wie vor. Ne? Wir haben jetzt halt sechs Parteien im Bundestag. Und das, was jetzt die AfD ist, war in den 15, 16 Jahren halt die CDU. Die FDP hat sich nicht wirklich verändert. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn man sagt, ach, die glorreichen sozialliberalen Zeiten, kriege ich immer einen Lachkrampf. Was für glorreiche sozialliberale Zeiten. Also, die FDP war damals genauso wirtschaftsfreundlich, wie sie das heute auch ist. Die ist in die Le letztendlich ist ja Helmut Schmidt
Ja.
deswegen sozusagen, weil die FDP sozusagen die Seiten gewechselt hat.
Naja, was heißt wirtschaftsfreundlich? Das kann man ja auch anders sehen, weil gerade diese in den letzten Monaten immer religiöser zutage getretene Schuldenbremsenverehrung, da würden große Teile der Wirtschaft sagen, das ist eben gar nicht so wirtschaftsfreundlich, weil ja, also die großen Wirtschaftsinstitute fordert längst, dass man davon ja abmacht, beziehungsweise eine Reform, also dass man zum Beispiel die Grenze höher setzt. Das Absurde ist, es gibt da seit 1993 in der EU 3%-Regel, die gilt ja nach wie vor. Das heißt, wenn die Schuldenbremse selbst, wenn sie abgeschafft würde, dann würden wir ja trotzdem nur bis zu 3% Schulden machen dürfen, mit der Einschränkung, dass diese Maastricht-Regeln ja nur EU-Vertragsrecht sind und kein, also damit Bundesrecht, aber kein Verfassungsrecht.
Genau.
So dass man jetzt nicht vom Verfassungsgericht klagen könnte und vor der EU-Kommission klagen, das funktioniert ja nicht, wurde ja schon öfters mal gemacht. Also insofern ganz ohne Schuldenbegrenzung wären wir sowieso nicht. Naja, also das nur dazu. Und kleine Notiz am Rande: Weißt du, welche Partei das erste Ministerium hatte, das für Umwelt zuständig
Die
war?
CDU.
Also für das reine Umweltressort, die CDU, klar, aber der damalige Innenminister Genscher, der hatte schon im ersten Kabinett Brandt
Ah, okay.
Die Zuständigkeit für Umwelt. Also
Also
das
war der
war
erste Umweltminister an FDP.
so gesehen, ja, und die damals Stockholm, die Umweltkonferenz 1972, das war auch, da war Deutschland damals auch prägend für diese erste, sagen wir mal, erste Phase der internationalen Umweltpolitik. Naja, so, dazu aber zu viel. Wir haben wirklich viel zu reden noch.
Okay.
Zum Beispiel, dass Friedrich Merz jetzt aufpassen sollte, dass er vielleicht in den nächsten Monaten bitte keinen Pager nutzt.
Naja, gut. Also zumindest keinen, den baugleichen, den im Libanon die Hisbollah benutzen.
Genau, denn wir wissen, Hisbollah heißt ja übersetzt Partei Gottes. Auf Deutsch würde man sagen CSU. Also da sind so
So.
Verbindungen, die ich da vielleicht.
Ja, wird ja vermutet, der Mossad da, aber Page, also jetzt mal ganz ehrlich, wer benutzt denn heutzutage noch Pager?
Naja, das wurde ja in den Nachrichten hinreichend erklärt. Pager sind diese alten Dinger, mit denen man eigentlich so was Ähnliches wie SMS senden konnte, bevor es SMS gab. Also 80er, 90er Jahre gab es diese Pager. Das ist das Einzige, wo man die heute noch hat, ist im Krankenhaus, bei Notruf oder bei Ärzten halt und bei Vapiano. Also, wobei, da könnte ich mir auch die eine oder andere Explosion mal vorstellen.
Moment mal, also A, nicht nur bei Ärzten. Ich war ja OP-Zivi vor 30 Jahren und hatte auch einen Pager. Weil meine Aufgabe war es, im Prinzip hätte ich einen OP putzen müssen, aber da ich in der Gyn war und unser Chefarzt ein patriarchales Arschloch war, hatte ich das große Glück, dass der sämtlichen nichtmedizinischen männlichen Personal den Zutritt zum OP verboten hat. Und dadurch konnte ich den OP nicht putzen. Dadurch war meine einzige Aufgabe im Prinzip, das dreckige OP-Besteck in den Steri runterzubringen, der damals noch im Keller war in der Frauenklinik. Heute ist er glaubererweise direkt neben dem OP. Aber damals war der OP im vierten Stock und der Steri im Keller. Und
das Gebäude stammt wahrscheinlich von einem Architekten einer Schulaula oder einer Stadthalle.
Und dann muss ich das saubere OP-Besteck dann, also das sterilisierte OP-Besteck, wieder hochbringen. Da, falls aber ein Notfall eintrat, also zum Beispiel, es war jetzt die das 10er Skalpell, alle, ich gucke gerade sehr viel Grey's Anatomy, ja, hatte ich auch einen Pager. Mhm. Das heißt, man konnte mich anpiepen. Ich habe mir jeden Morgen einen Pager aus dem Schrank gekriegt, hatte den hier oben in meine Zivi-Tasche hier oben reingesteckt und dann guckte da ein Pager raus. Was den riesen Vorteil hatte, dadurch, dass man mich anpiepen konnte, war ich ständig weg.
Ja.
Verstehst du? Also ich musste ja nirgendwo sein.
Ja.
Also ich konnte mich dann mal eine Stunde, ich hatte dann irgendwann dieses eine Ruhezimmer, wo der zweite Hausmeister immer die ganzen Schwestern bumst, hatte ich im Keller entdeckt, da konnte ich mich mal eine Stunde hinlegen. Weil wenn was war, konnten die mich ja anpiepen. Was die auch in gewisser Regelmäßigkeit gemacht haben. Auch dann so nach einem halben Jahr hatte ich dann noch so ein paar andere Aufgaben. Ich durfte sogar mal bei einer OP das Protokoll schreiben, weil da alle Schwestern krank waren, was ich eigentlich nicht gedurft hätte, aber ich habe es dann gemacht und so. War eine schöne Zeit. Aber da hatte ich auf jeden Fall einen Pager. Und haben die heute noch Pager? Ja, ich weiß es gar nicht.
Und ich wollte fragen, wie oft am Tag ist dir dann dieses geistreiche Wortspiel begegnet? Bei mir piept's wohl oder bei dir piept's wohl. Das ist doch eigentlich, das ist doch so dieser Humor, Arbeitsplatzhumor, der sich dann ausbildet, oder?
Es gab
oder?
Hinter der Frauenklinik, gab es so ein, naja, ich will nicht sagen Berg, aber das war so ein Haufen. Und da steckte so ein Stock drinne. Und da wurden alle die dran geschnallt und augenblicklich verbrannt, die dieses Wortspiel machten.
Wirklich?
Ja.
Okay, dann ist das ja ein. Also, ich glaube, dass manche Leute dann so abstumpfen, dass sie den Gag jeden Tag machen. Keiner lacht und alle machen es trotzdem weiter.
Nee, das war bei uns gar nicht.
Du hattest eine gute.
Ja.
Okay,
das Lustige ist, diese Page. Ja, das Lustige ist, das ist ja sozusagen das ist ja die Gynäkologie der Uni-Frauenklinik. Also, heißt, da bin ich geboren, da ist meine Frau geboren, da sind im Prinzip auch meine Eltern geboren, mein Bruder ist da geboren. Also, wollten natürlich, dass unsere Kinder da auch geboren werden. Bei beiden Kindern war alles gut, ich hatte mit dem OP nichts zu tun. Aber trotzdem begegnet meine alten OP-Schwester. Und die jüngste und attraktivste Schwester, die damals da rumgerannt ist, die ist jetzt die Oberschwester von den OP-Schwestern. Das ist schon sehr beeindruckend.
Hättest du mal deinen alten Piepser behalten.
Naja, komm. Die war damals ja schon 5 Jahre älter als ich, also ist die ja jetzt entsprechend so. Und dann denkt man so, okay, naja, bist halt alt.
Ja.
Aber darüber wollten wir nicht reden. Wir wollten über Explosionen.
Wollten wir nicht reden.
Und jetzt ist noch was explodiert. Heute habe ich doch gelesen, dass gestern noch irgendwas.
Genau, also es waren zwei verschiedene Explosionswellen. Also am Dienstag sind mehrere tausend von diesen Pagern explodiert, die anscheinend anscheinend hat der Mossad das geschafft, bei einem Austausch dieser Geräte, also auf einer modernen Nachrüstung quasi, die abzufangen und flächendeckend da Sprengsätze reinzubauen und die dann eben zu. Weiß nicht, ob die sozusagen vorher einprogrammiert wurden per Zeit oder ob da ein Zünder, also Fernzünder war. Und gestern waren es dann nochmal, weil die Pager ja alle außer Gefecht waren, waren es jetzt nochmal Funkgeräte. Das heißt, man hat eigentlich zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen, umgekehrt, zwei Fliegen mit einem Pager geschlagen.
Lustigerweise sitzt auf meinem Bildschirm gerade eine Fliege, bloß mal so.
Ja, also das hat man ja wirklich so eine Koinzidenz, also es gibt keine Zufälle. So. Und die, so dass man die Leute sozusagen, naja, viele Tausende sind verletzt worden. Das heißt, die sind erstmal außer Gefecht, liegen im Krankenhaus oder sind sogar, manche von denen sind sogar tot. Und zweitens hat man deren Kommunikationsstruktur ja entscheidend geschwächt, weil der Vorteil dieser Pager und Funkgeräte war, dass man sie nicht orten konnte. Bei Funkgeräten ja noch eher, weil da gibt es ja die Frequenzen, die man ab, wenn man irgendwie sich einhackt, dann, also Frequenzen rauf und runter testet, dann kommt das ja irgendwann. Also das sind ja normale Funkfrequenzen, die jeder abhören könnte, wenn er wollte, wenn er es möchte. Aber die Pager, und ich denke mir, wenn jetzt jemand nur mal so, also bitte nicht nachmachen, wenn jetzt jemand vorhätte, den deutschen Staat so einen Terroranschlag anzutun. Also da müsste man ja flächendeckend alle Faxgeräte in Deutschland mit Sprengsätzen versehen. Und bitte nicht.
Naja, Moment. Das funktioniert ja nur in den Ministeriumsstuben. In den kleineren Behörden und auch in den Gemeindeverwaltungen, da müsstest du ja quasi die Schreibmaschinen mit Sprengsätzen versehen. Wobei, ich habe jetzt neulich gesehen, da hat einer eine Schreibmaschine gehabt, die hat einen Bildschirm. Also richtig Bildschirm. Also da hast du die Buchstaben getippt und hast du die auf dem Bildschirm gesehen und wenn du das fertige Dokument, dann hast du auf Drucken gedrückt. Aber es war eine Schreibmaschine. Es war kein Computer.
Also auch eine elektrische? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Also so
ja,
eine,
ja, genau.
Und die Tasten wurden noch nicht, also das Papier wurde noch nicht in dem Moment bedruckt, wo man die Taste drückt, sondern erst wenn du...
Das wurde gespeichert sozusagen, du hast es auf dem großen Bildschirm, hast das Dokument gesehen und dann hast du auf Drucken und dann konntest du nochmal zurück und konntest was ändern.
Ja, du, das klingt doch nach einer Innovation, die Volker Wissing unbedingt fördern sollte. Also das ist doch was wir bisher noch nicht hatten und das muss ja unbedingt
Moment,
in alle Amtsstuben neu eingeschafft werden, oder?
Naja, ich weiß nicht, ob die Umstellung klappt. Weil ich habe ja in meiner SPD-Ortsgruppe, ich habe zwei große Themen, die ich immer wieder anschneide, wo dann sozusagen alle die Augen verdrehen. Das eine ist Einheitsgemeinde, weil wir ja diese komplizierte Mischstruktur der sogenannten Verbandsgemeinde haben, wo die Gemeinden alle eigenständig sind, aber trotzdem alle zusammenverwaltet werden und letztendlich es nur darum geht, dass die Verbandsgemeinde Umlage bezahlen müssen und Kreisumlage bezahlen müssen und dadurch die Gemeinden komplett handlungsunfähig, hat ja auch schon mal dieses abstruse Konstrukt, dass wir hier 110% Umlage bezahlt haben, was dazu führte, dass egal. So, und ich sage mal, Einheitsgemeinde, verdrehen immer alle die Augen, weil das können wir nicht fordern, das will keiner. Ich sage, wenn wir es nicht fordern, kriegen wir es nicht raus, ob es keiner will. Und das nächste Ding, Abschaffung der Kreise. Und da werden mir immer zwei Argumente entgegengeschleudert. Punkt 1, ja, die Buslinien. Weil wir ja wissen, wenn wir in einem Landkreis leben, bewegen wir uns auch nur innerhalb des Landkreises. Und das muss ja der Landkreis organisieren. Und das ist also ein Blödsinn. Es fahren keine vernünftigen Buslinien nach Magdeburg zum Beispiel. Obwohl wir, also Egeln liegt ja am Nordrand des Salzlandkreises, ist noch ein Stück Bördekreis dazwischen und dann kommt Magdeburg. Das heißt, die Gesamtorientierung folgt hier nicht mehr nach Stassfurt oder gar nach Bernburg, sondern halt nach Magdeburg. Das ist das eine Argument. Und das zweite Argument, da wäre ich fast vom Stuhl runterfallen, ist SGB II. Also sprich Hartz IV oder Bürgergeld, wie es jetzt heißt. Ja, das müssen doch die Kreise verwalten. Das kriegen doch die Gemeinden gar nicht hin. Weil Gemeindemitarbeiter dümmer sind als Kreismitarbeiter? Was? Aber das ist so das Denken. Gerade von Beamten.
Naja, und vor allem von Leuten, die irgendeine Funktion haben. Die wollen sich ja nicht vorstellen, dass sie überflüssig sein könnten, dass es jemand anderes
macht. Sind sie doch nicht. Sie sitzen nur in einer anderen Behörde.
Genau.
Naja, egal. Und das ist halt das ganz große Problem, aber was wir in Deutschland haben.
Genau, lass uns nochmal von doch zu einer etwas weiterentwickelten Region als Sachsen-Anhalt kommen, nämlich Libanon. Also was ist deine Prognose? Wie geht es da jetzt weiter? Ich meine, es ist schon, sagen wir mal, ein unfreundlicher Akt, würde ich es mal nennen.
Ich vermute, als nächstes werden die Nokia 3210 explodieren, die da rum. Und so in 20 Jahren sind wir dann beim iPhone 3 angekommen.
Aber es gab doch mal eine iPhone-Generation, die auch von selber explodiert ist. Eigentlich hätte man doch nur denen unterschieben müssen.
Nee, das war das sogenannte Galaxy Note.
Mhm.
Das war so ein Riesenhandy.
Okay.
Und da ist der Akku so heiß geworden, dass es explodiert ist. Und da sagte man, und früher lachten wir uns tot über die Leute mit Galaxy Note, bis wir sie dann sahen, wie sie mit ihnen einen Schneeberg herunterrutschten. Weil das so groß war. Keine Ahnung. Ja, das waren alles so seltsame Dinge. Du bist ja nach wie vor erfolgreicher Smartphone-Verweigerer, was ich ein bisschen nervig in unserer Kommunikation finde, weil du immer E-Mails schreibst. Wer schreibt denn heutzutage noch E-Mails?
Ja. Ja, aber es ist explosionssicher. Also eine E-Mail, ein Anhang kann so und so schlimm sein mit Viren, aber er kann nicht explodieren.
Naja, genau wie mein anderer Kollege, mit dem ich zusammen noch ein Programm habe, liebe Lars Johansen, der hat sogar ein Smartphone, aber er verweigert sich WhatsApp.
Mhm.
Was auch für Terminkoordination total beschissen ist. Weil ich muss immer mit dem immer nochmal eine extra Absprache treffen.
Ja. Also wir sind jetzt quasi auf einem organisatorischen Stand, wie jetzt die Hisbollah nach dem Verlust ihrer Pager. Ja.
Noch nicht ganz, ich kann dir ja immerhin SMS schicken.
Okay, stimmt. Naja, also jedenfalls, weiß nicht, wie das weiter. Also man sagt ja dann, das eskaliert jetzt immer weiter, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Fall ist, weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das Iran letztlich ist das ja Iran, weil Libanon selber hat einfach überhaupt keine, hat nichts zu melden. Hisbollah sitzt ja in der Regierung, ist die stärkste Partei in der Regierung und die wird gesteuert von Iran und ich kann mir wirklich nach wie vor nicht vorstellen, nach diesen paar Scharmützeln hin und her, da wurde mal wurden Raketen hingeschickt, die aber rechtzeitig abgefangen wurden und umgekehrt und dann eben diese Liquidierung der Hamas-Führung in Teheran. Also das sind ja schon Sachen, die in einer normalen Zeit auch nicht passieren, aber ich glaube darüber hinaus, Also, ich würde sagen, zumindest in diesem Jahr oder solange es mit der Hamas läuft, das muss ja dann auch irgendwann mal zu Ende sein, glaube ich nicht, dass das jetzt diesen großen Zwei-Fronten-Krieg gibt.
Glaube ich auch nicht. Ich verstehe aber sowieso nicht so richtig, warum der Mossad das macht. Vielleicht
Naja,
Training.
Ausschalten von Training. Nein, nein, also es ist ja schon klar, dass die Hisbollah sozusagen viel gefährlicher ist als die Hamas, viel mehr Leute hat, mehr Technik, mehr Geld, mehr noch direktere Unterstützung als die Hamas durch Iran. Und dass man da schon sagt, jetzt wollen wir die mal entscheidend schwächen durch diese Pager-Explosion.
Naja, aber ich verstehe auch nicht so richtig, ich meine, warum die da immer noch nicht fertig sind. Also das nimmt ja langsam putinsche Strukturen an, was sie da im Gazastreifen machen. Also die sind ja immer
Naja, das
noch
ist ja das
drin.
andere, sozusagen. Das sind ja zwei eigentlich voneinander getrennte Konflikte. So muss man es ja sehen.
Nicht wirklich.
Naja, eigentlich schon. Also, die haben ja auch zum Beispiel nicht zusammen zugeschlagen, sondern die Hisbollah hat einen Tag nach der Hamas, als sie gesehen haben, oh, da passiert was, jetzt eröffnen wir da auch mal ein bisschen das Feuer im Norden. Aber es ist ja eher dieses, ja, wie man so sagt, Scharmützel. Das klingt ja auch so niedlich. Es ist zwar also Großteil der Bevölkerung, die in Nordisrael lebt, ist ja seit ungefähr einem Jahr evakuiert. Das heißt, die leben da, sind quasi obdachlos, leben in irgendwelchen Unterkünften. Darüber redet keiner. Also das wäre eigentlich auch schön, wenn man da mal wieder hinziehen könnte. Aber eigentlich haben diese zwei Konflikte, die einen sind Schiiten, die anderen sind Sunniten und das sagt eigentlich schon alles. Also die würden nicht zusammen irgendwie ein Großpalästina aufmachen. Also am Ende, wenn
Naja,
sie.
aber ein Groß-Israel vernichten schon.
Ja, da weiß ich zu wenig drüber, über die Verbindungen untereinander. Da habe ich jetzt aber auch nicht groß.
Na, aber wenn es gegen Israel geht, sind sie sich da eigentlich alle relativ einig.
Ja, aber zumindest wissen, also ich glaube, zumindest Iran weiß, dass das nicht geht. Das ist einfach man kann sich das alles wünschen, aber es ist einfach unmöglich, Israel auszulöschen. Also dann sollte man vielleicht sich die Ziele etwas kleiner stecken, wenn man wirklich einen Krieg anzetteln will.
Naja, das ist ja sowieso, das frage ich mich ja auch immer, was passiert, wenn Trump gewinnt? Weil Trump hält sich ja eigentlich aus allem raus. Aber Trump war der Erste, der in Jerusalem eine Botschaft aufgemacht hat. Also, sprich, die Unterstützung für Israel wäre unter Trump wahrscheinlich immer noch da,
Genau,
oder?
das wäre eine Ausnahme. Das wäre international. Der würde sicherlich auch noch mehr Flugzeugträger da hinschicken ins Mittelmeer als diesen einen, der jetzt da wohl ist. Und stärkere Drohungen aussprechen. Auch wieder irgendwelche geheimen Operation oder so Überraschungsangriffe auf 2020 hat er ja in Bagdad einen zu Besuch seienden iranischen General umgebracht. Also das wäre dann die internationale Ausnahme von seiner Zurückhaltung. Das ist klar. Also deswegen ist es ja auch so dumm, wenn man sagt, oh, Genocide Joe, die Demokraten sind zu arg für Israel. Das kann man ja denken, aber wenn man die Gegenseite wählt, dann wird es noch mehr sein. Ja.
Genau.
Nun gut, dann lassen wir das mal. Ich habe noch eine Frage an dich. Also die Taz, die Tageszeitung, die hat jetzt beschlossen,
Das ist auch so ein
dass sie,
linksradikales Blatt,
oder
ne?
ja, inzwischen nicht mehr, aber was übrigens sehr empfehlenswert ist, jede Woche freitags der Podcast der Taz. Der heißt Bundestalk und da unterhalten sich wirklich immer, glaube ich, vier, fünf Leute aus der Redaktion und zwar immer wirklich sehr, sehr fähige Leute. Also ich glaube, die Taz-Redaktion ist so ein bisschen zweigeteilt. Da gibt es so die Altgedienten, die aus den 80er, 90er Jahren so die wirklich Politikjournalismus auch studiert, also sozusagen von der Pike auf gelernt haben. Viele musste die Taz ja auch abgeben an alle anderen Zeitungen. Zum Beispiel Robin Alexander, würde man heute kaum noch denken, der war auch früher mal bei der Taz. Aber die da sind, also sind eben noch die Guten. Und dann gibt es ja sozusagen die Jüngeren, die Woken, die also eigentlich nur die Kolumnen schreiben. Also die über sich selber schreiben und dann sagen, das ist Journalismus und dann irgendwie Shitstorms raushauen, wenn jemand falsch gegendert hat und so weiter. Und ich vermute, dass die Politik-Heinis extrem genervt sind, dass es da auch eine Art so einen großen Konflikt gibt. Also sozusagen handfesten Journalismus und dieser ganze Befindlichkeitskram. Und wie gesagt, diese Kolumnen, wenn man die mal liest, ich glaube, die sind in jeder Zeitung scheiße, weil das einfach nur uninteressant. Also ich frage mich, warum werden die gedruckt? Warum können die nicht einfach ins Internet stellen, an eine Stelle, wo sie keiner findet? Gestern bin ich einkaufen gegangen und da wurde falsch gegendert. Oh, Skandal. Das ist doch Scheißdreck, oder? Was sagst du? Gibt es in der Volksstimme eine woke Kolumne?
Ja, gibt es. Also ich weiß nicht, ob die woke ist, ich lese sie nicht, aber es gibt in einer Wochenendbeilage, gibt es so Manus Welt zum Beispiel und so. Das sind halt so Altersthemen, aber ich glaube, dass es tatsächlich LeserInnen gibt, die sich für sowas interessieren. Echt? Und die sowas gerne lesen, weil da oft so Sachen beschrieben werden, wo die sagen, ach guck, das ist mir auch passiert.
Ja, aber okay, da hast du vielleicht recht. Also dieses Triviale. Aber jedenfalls, also ich finde es, wenn man sich Journalistin nennt, dann finde ich, dass das doch ein bisschen zu wenig ist, wenn man nur jede Woche eine Kolumne schreibt und ansonsten damit beschäftigt ist, Shitstorms zu provozieren.
Du, ganz ehrlich, wenn die bloß für die Kolumne bezahlt werden, ist so gut.
Naja, okay. Also jedenfalls, tolle Redaktion und ich hatte als Schüler mal die Ehre, so ein Schülerpraktikum eine Woche in der Taz zu machen. Das war auch ganz cool, in diesem Taz-Hochhaus, was inzwischen ja
höher ist. Achso, ich dachte, die hätten eine Außenstelle in Öhringen.
Nee, ich war da in Berlin. Da war dann auch noch dieser, die haben ab und zu mal so einen Taz-Kongress gemacht, wo dann auch so Podiumsdiskussionen waren. Das war zufällig an dem Wochenende, wo ich dann auch fertig war, konnte ich da auch noch kostenlos teilnehmen, geile Sache. Also wirklich eine beeindruckende Zeitung, 1979 entstanden als eine der, also die deutsche Zeitungslandschaft, die ist ja nun wirklich sehr uralt, also alle in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre, also was weiß ich, FAZ, Süddeutsche, damals noch Frankfurter Rundschau, dann die Wochenzeitung Zeit, Spiegel und so weiter, sind ja alle entstanden in den 40ern. Und dann plötzlich kommt so eine neue Tageszeitung raus, die am Anfang gar nicht täglich erschien, weil die alle zu spontihaft drauf waren. Die haben es aber geschafft, durch viele Unterstützung, durch Abos von... Meine Eltern haben, glaube ich, auch von Anfang an dieses Projekt quasi unterstützt und abonniert. Und dann ging das so sein Gang in Richtung echter Journalismus. Das ist schon cool gewesen. Naja, und jetzt gibt es eben die Ankündigung, deswegen reden wir drüber, oder rede ich drüber, im Oktober nächsten Jahres mit der wöchentlichen, also mit der Wochentagsausgabe aufzuhören. Dann gibt es nur noch die Samstagsausgabe und der Rest spielt sich im Internet ab.
Naja, also ich habe ja beides. Ich lese ja noch Print tatsächlich. Das hat aber eigentlich den Hauptgrund, dass meine Frau nicht möchte, dass ich schon irgendein digitales Gerät am Frühstückstisch habe. Mhm. Zeitung lesen darf ich aber. Und habe die Staatsworter Volksstimme, also das ist quasi.
Mach's doch so, druck's doch einfach aus dem Internet und lies es am Frühstückstisch.
Die Staatsworter-Ausgabe habe ich halt Print, die kommt hier nach Hause, weil wir halt in Egeln, das ist kein Altkreis Staatsworter, wir kriegen hier die Staatsworter-Ausgabe der Volksstimme. Und die Magdeburger Volksstimme, weil wir die im Kabarett sozusagen auch, die Print-Ausgabe, die kommt da auch sozusagen noch printig. Aber da habe ich sozusagen das Abo, was wir als Kabarett haben, nur um so ein 2 Cent oder so erweitert und kriege die gleiche Ausgabe trotzdem auch digital. Das heißt, ich kann auch die Magdeburger, weil der Magdeburger Lokalteil für mich ja auch nicht ganz uninteressant ist. So, da lese ich bei, ich lese sowohl
Print als auch digital. Weil du gelegentlich drinstehst, genau.
Nicht nur deswegen. Da steht zum Beispiel, da stehen zum Beispiel Sachen stehen im Lokalteil, die da eigentlich nicht reingehören. Zum Beispiel wird da ganz viel über die Uniklinik und den Neubau. Es gibt ja Neubau der Uniklinik und sowas alles. Das steht alles im Lokalteil. Aber das interessiert uns als Umland ja auch.
Genau, weil ihr ja keine Uniklinik habt. Insofern ist das ja auch eure. Also
genau.
Das ist, glaube ich, tatsächlich bei so Stadt und Umland manchmal das Problem, dass die Redaktionen das irgendwie unterschätzen, dass man im Umland ja auch ein Interesse an der Stadt hat. Umgekehrt sicherlich weniger, ja.
Ja, aber das auf jeden Fall. Also was interessiert den Magdeburger,
die Zeitung müsste dicker sein im Umland.
Genau, also die Magdeburger Lokalausgabe müsste eigentlich über, es gibt die sogenannte Magdeburger Stadtleben, das ist für die Umlandkreise sozusagen, aber das ist halt eine Seite, die 8 Seiten Lokalzeit zusammenfasst. Und wir kennen den Kollegen, der die macht und der macht das auch ganz gut, aber zum Beispiel auch Kulturtipps. Es wird ja nach Stadtteilen unterschieden, so, und steht für den Stadtteil das und für den in der Feuerwache in Sunnenburg findet das statt und im Volkspark Buckau findet halt das statt. Das steht im Umland nicht drin.
Ja, und gerade Kulturtipps. Also, was weiß ich, Kabarett gibt es ja nicht in jedem Stadtteil und dann gibt es
Genau.
Stadtteile, die nie mit Kabarett in ihrer Zeitung in Berührung kommen.
Naja, doch, das passt schon. Also das kriegt man schon hin. Aber wenn man auf der Kulturseite steht, Gott sei Dank, steht Kabarett noch auf der Kulturseite. Aber wir werden jetzt mit der MZ, also mit der Hallenser Zeitung, sind wir im Prinzip mehr oder weniger schon zusammengelegt. Es gibt halt noch beide Zeitungen, aber beide Zeitungen hören im gleichen Verlag. Und wir haben bloß nur einen Chefredakteur. Also der Chefredakteur der MZ ist gleichzeitig auch der Chefredakteur der Volksstimme. Und es gibt sozusagen diese Unterchefredakteure jetzt und so. Aber was ich damit sagen will, ich lese halt noch Print. Und es ist haptisch auch ein besseres Gefühl.
Auf jeden
Weil
Fall.
alles, was ich sozusagen digital lese, hat immer das Gefühl der Vergänglichkeit. Es ist ein Gefühl,
Naja,
aber
oder
es
zum
ist so.
Beispiel auch, ist der Artikel wirklich so, wie ich ihn, also wenn man jetzt nochmal was nachlesen will, wurde da zwischenzeitlich was verändert? Das machen die Redaktionen ja transparent, wenn zum Beispiel ein Fehler drin ist, wir haben die Stelle und so korrigiert. Da kann man sich ja auch eigentlich drauf verlassen, aber trotzdem, ja, wie du sagst, dieses, was mal gedruckt erschien, das kann man sich vielleicht auch ausschneiden, zum Beispiel eben wenn so eine Kritik über ein eigenes Programm ist doch cool, wenn man sich das dann ausschneidet. Klar, als PDF kann man es dann besser abspeichern, muss es nicht einscannen, hat ja auch Vorteile. Aber ja, ich finde auch, also gerade wenn ich unterwegs bin, gucke ich immer, dass ich, also ich habe ja die Zeit gern, aber wenn ich mal eine FAZ in die Hand kriege oder so, das für unterwegs, aber man ist der Einzige in der ganzen S-Bahn. Gibt es vielleicht
Ja,
noch
entschuldige bitte,
irgendeinen
die
Deppen, der ein Buch
FAZ.
liest und dann
Ja.
lese ich die Zeitung und das war's schon an Papier.
Naja, aber jetzt mal ganz ehrlich, du liest die Zeit in der S-Bahn. Dieses, wie Harald Schmidt sagte, knallige pointierte Jugendmagazin. Hast du dir noch ein zusätzliches Paar Arme gekauft oder
Naja, genau,
was?
ich muss immer drei Plätze reservieren, dass ich die
Ja.
Zeitung irgendwie aufschlagen kann. Aber ja, also das grundsätzlich, wie gesagt, das schöne Gefühl. Und jetzt ist halt die Frage, so eine Zeitung wie die Taz, die heißt ja sogar Taz, also Tageszeitung, das ist übrigens auch ein interessanter Titel, den sie sich damals gewählt haben. Das ist wie wenn ich sagen würde, mein Künstlername ist Mensch, weil ich ja.
Oder wir machen, oder und unser Podcast heißt Podcast.
Gibt's, das wäre mal interessant. Gibt es einen Podcast, der einfach nur der Podcast heißt?
Warte.
Weil wenn nicht, dann heißen wir nämlich ab sofort so.
Warte, ich gucke mal. Das kriegt
Ja,
man ja
also jedenfalls,
relativ einfach
das ist natürlich
raus.
die Frage, ob diese Wochen, also die Taz hat in den letzten Jahren schon auch immer ihre Samstagsausgabe noch ausgedehnt, ausgebaut. Übrigens, apropos, wir haben diese Woche,
Nein,
wir
gibt
haben
es
ja schon
nicht.
über Friedrich Merz gesprochen. Und die Taz war ja immer, gibt es nicht natürlich, die Taz war ja immer bekannt für ihre tollen Überschriften und die Überschrift gestern am Mittwoch zum Thema Merz und Söder hieß: Erste erfolgreiche Zurückweisung an der deutsch-bayerischen Grenze.
So, sehr gut.
Also, das ist
Nein.
wirklich was die Taz schon immer sehr gut konnte: Überschriften.
Ich muss dazu sagen, weil wenn du mich jetzt mal nach Meinung fragst, ich würde anstelle der Taz tatsächlich das Gleiche machen. Und ich vermute, dass ganz, 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 ganz viele Tageszeitungen diesem Beispiel folgen werden. Die Wochenendausgabe, du kannst zum Beispiel unsere Volksstimme, kannst du auch nur am Wochenende abonnieren. Also, dass du nur die Samstagsausgabe kriegst. Das geht. Also, mach mein Schwiegervater zum Beispiel. Ich glaube, jetzt macht das nicht mehr, aber er hat das mal eine Zeit lang gemacht. Dass du nur die Samstags... Und darum ist es auch... darum macht Das ist übrigens der Grund, warum wir unsere Premieren immer donnerstags machen. Damit wir
Ja.
in der Samstagsausgabe stehen.
Ist das
Was
so? Machen Sie
meistens
es dann
klappt.
auch zu? Weil bei mir ist so, wenn ich da in Öhringen oder so spiele, dann kommt jemand und dann wird es nicht am nächsten Werktag, also quasi am übernächsten, weil es ist ja abends dann, sondern es wird dann, sagen wir mal, 4, 5 Tage später. Das weiß man aber auch nicht genau.
Nee, weil das für die Kulturseite ist, da ruft man dann vorher an und sagt: Hier, Mensch,
Ja.
Frau so und so, wie sieht's aus? Wir spielen wieder
Okay.
eine Premiere und so, musst du rechtzeitig noch ankündigen, das auf jeden Fall. Aber es klappt
Ja.
inzwischen ganz gut. Und dann kommt jemand und dann weißt du, also wir spielen am Donnerstagabend, am Freitag schreibt er, am Samstag steht es drin. Wenn
Okay.
das nicht passiert, kriegen wir sogar eine Vorabinfo.
Okay, gut. Ja, also ich kann es mir persönlich nicht, zum Beispiel bei der FAZ kann ich es mir nicht vorstellen, dass die irgendwann, also was heißt irgendwann sowieso, aber dass man sagt in diesem Jahrzehnt, dass sie sich noch auf wöchentlich umstellen oder im nächsten, weil das ist schon,
Naja, tun sie ja nicht. Ich glaube ja einfach, dass es die tägliche Ausgabe der Taz trotzdem geben wird, halt nur nicht mehr Print. Die sparen sich damit Vertriebskosten, die sparen sich damit Druckkosten und das ist ja gar nicht so unerheblich. Und das hat ja auch wirklich was damit zu tun, dass dieser Printmarkt wirklich komplett einbricht, weil halt kaum noch jemand Print liest.
Also es geht dann, wenn man wirklich genug Online-Abonnenten hat und dann wirklich nur noch die kleinsten Meldungen, die von der Agentur kommen, die gibt es vielleicht noch gratis und alles andere muss man dann wirklich sagen, da muss man das Abo haben. Und,
was ich übrigens völlig okay finde, weil wir haben ja das früher
grundsätzlich
auch
schon, aber nur ist halt die Frage, ja, bei wem macht man das Abo oder hat man mehrere oder was auch immer, aber du hast schon recht, das ist natürlich billiger als ein gedrucktes Abo und dann könnte man auch sagen, jetzt kann ich mir sogar mehrere Zeitungen leisten oder mehrere Sachen.
Und ich halt lese so, ich lese sowieso viel zu wenig Zeitung, stelle ich immer wieder fest. Ich müsste eigentlich viel mehr lesen.
Ja, ja, also es ist klar, dass natürlich die täglich weiter produzieren, aber ob das jetzt sozusagen eine tägliche feste Ausgabe gibt, die dann irgendwann abends als feststehende, was weiß ich, als PDF oder so reinkommt, oder ob das dynamisch ist und das quasi immer neue Artikel und immer irgendwas kommt dann so raus und verschwindet dann auch wieder von der Hauptseite, ist dann irgendwo anders im Archiv zu sehen. Also das wäre natürlich irgendwie griffiger, wäre es halt, wenn man trotzdem sagen könnte, das ist jetzt die Ausgabe von dem und dem Tag, aber wahrscheinlich würde es so eher so laufen, dass die Artikel dynamisch erscheinen und wieder verschwinden. Wie bei anderen Online-Medien auch, bei Spiegel Online oder bei tagesschau.de ist ja auch nicht so, dass es dann eine feste Ausgabe gibt.
Aber den Spiegel zum Beispiel lese ich ja auch ausschließlich noch digital und ich lese ja auch nicht mehr den Spiegel, sondern ich kriege über Push-Nachrichten auf meinem Handy, kriege ich Artikel reingespielt und es gibt ja wegen jedem Scheiß Eilmeldungen. Beim Spiegel, das finde ich mal extrem nervig, zum Beispiel Eilmeldung in Jordanien, ist ein Zug in den Bahnhof eingefahren, so, wo ich mir denke, Leute, ist das eine Eilmeldung wert? So, und da mache ich es zum Beispiel so, auch wenn ich im Internet Artikel finde, ich gucke immer aufs Veröffentlichungsdatum. Oder aufs Aktualisierungsdatum, also auf das Datum, was oben steht.
Ja, und auf die Uhrzeit also auch.
Ja, natürlich, also in manchen Fällen sogar auf die Uhrzeit, ja. Also mich interessiert im Prinzip nicht mehr, in welcher Ausgabe das steht. Also das letzte Mal, dass ich einen Spiegel in der komplett, also das kannst du auch in der App, kannst du auch den Spiegel an sich, so wie du es kanntest von früher, komplett lesen. Aber das mache ich schon ewig nicht mehr. Ich lese die Artikel, die mich interessieren und mit meiner Volksstimme werde ich das sicherlich auch irgendwann so machen. Und vielleicht müsste man mal wirklich noch die Zeit und die Taz und wahrscheinlich müsste man auch die Junge Freiheit lesen. Ich weiß es nicht. Naja, pass auf, alles was wir jetzt aufzählen, mal abgesehen vielleicht von der Faz, alles was wir jetzt aufzählen, ist ja doch schon sehr babbelig. Weißt du, was ich meine?
Naja, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, die
Komm, Taz, Spiegel, Zeit, das ist alles schon sehr linksgrün irgendwie.
Ja, aber also der Journalismus insgesamt ist glaube ich, progressiver als der Durchschnitt der Bevölkerung. So ist es halt. Und
ja,
selbst die FAZ,
halt
die früher, die, also früher muss man wirklich sagen, zum Beispiel, ich erinnere mich 2017, als es zum Beispiel um die Ehe für alle ging, in der FAZ die Kommentare und Leitartikel von Jasper von Altenbockum, das ging gar nicht, das war richtig zum Kotzen. Selbst der ist inzwischen zahm und vernünftig und so weiter. Also es gibt niemanden mehr, den ich da sozusagen skippe beim Lesen. Also aber trotzdem, gerade so beim Thema Wirtschaft ist die FAZ ja noch sehr, das ist ja so eine Art Spezialgebiet oder da haben die ihre Expertise und die Wirtschaft ist ja eher aus so einer liberalen Perspektive oft. Naja, nun, dann warten wir das mal ab. Ansonsten,
naja, aber darum habe ich ja gerade gesagt, sollte man da nicht vielleicht ab und zu mal in die Junge Freiheit reingucken?
Ja, also wenn du es für mich machst, bin ich dir dankbar.
Nee, ich habe keinen Bock, den Schmutz zu lesen.
Okay.
Obwohl, dass ich das ja auch nur vom Hörensagen weiß. Ich habe ja noch nicht ein Wort aus der Jungen Freiheit gelesen. Vielleicht ist das ja eine ganz tolle Zeitung.
Ja,
ich
vielleicht
mich
haben
ja
die tolle woke Kolumnen.
Ja, bestimmt.
Vielleicht könnte man die da alle entsorgen, die aus den anderen Zeitungen. Dann würde die keiner lesen. So, wir haben noch, ich habe noch ein paar Ausblicke, also beziehungsweise ein Verfassungsgerichtsurteil, mal wieder zur AfD.
Ja, also, das habe ich gelesen. Das ist sehr lustig.
Die AfD hat mal wieder erfolglos gegen die Realität geklagt. Also es ging darum, dass Ausschussvorsitze zwar einer Fraktion zustehen. In einem aktuellen Bundestag sind es drei Ausschüsse, deren Ausschussvorsitz aber vakant ist, die von den jeweiligen Stellvertreterinnen geleitet werden. Und zum Beispiel der Gesundheitsausschuss. Kai-Uwe Ziegler aus Sachsen-Anhalt hatte sich ja Anfang des Jahres einfach
ganz sympathischer Mensch
zum Vorsitzenden gemacht, indem er einfach als erster im Raum war. Also erstmal tolle Sache, dass er nicht so faul ist wie alle anderen. Und zweitens dann auf den Stuhl des Vorsitzenden. Und dann hat er sich noch ein Schild gemalt, wo drauf stand Vorsitzender. Und dann war er Vorsitzender. Dumm nur, dass man dazu gewählt werden muss von der Ausschussmehrheit. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, das bleibt auch so. Also
wir wissen
man
ganz
hat
genau,
dass die Demokratie hat das Vorschlagsrecht.
Wir wissen ganz genau, dass die Demokratie nur an einem einzigen Punkt in Deutschland nicht nötig ist, und das ist bei der Gebühreneinzugszentrale, denn das Land Sachsen-Anhalt hat sich ja bei der letzten Gebührenerhöhung dagegen gestellt, also demokratisch das quasi abgelehnt, und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist mir scheißegal, die Gebührenerhöhung kommt trotzdem.
Ja, das war auch so ein seltsames Urteil, weil warum braucht man dann die Zustimmung von allen Landtagen?
Genau, genau das habe ich auch gedacht.
Also, das ist natürlich auch in der heutigen Zeit ein bisschen absurd, weil zum Beispiel in der ganzen Inflationszeit gab es ja bisher noch keine Gebührenerhöhung fürs Fernsehen, wo man auch denken könnte, ja okay, jetzt können halt weniger Massagesessel gekauft werden beim RBB. Aber das ist schon, dass man zumindest eine Art Inflation, auch eine Art automatisierte Inflation, so wie man es bei anderen Sachen auch macht, irgendeine Kennziffer aus dem Statistischen Bundesamt einbaut, ohne dass man jedes Mal den Vertrag von 16 Landesparlamenten ändern muss. Aber so ist es halt.
Genau, so ist es.
Dann gab es noch eine gar nicht so lustige Meldung aus dem zum Thema Solingen, der Terroranschlag von Solingen, dieses der Messermörder. Und da also gibt es ja auch, also Herbert Reul trat ja sofort in Erscheinung, nordrhein-westfälischer Innenminister. Wer aber leider nicht in Erscheinung trat, war die nordrhein-westfälische Integrationsministerin Josephine Paul von den Grünen. Und das ist so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an diese Anne-Spiegel-Affäre beim Hochwasser 2021, also die war nicht da, die war allerdings nicht zu Hause, das war an dem Wochenende, sie war nämlich in Frankreich bei irgendeiner Gedenkveranstaltung für den Zweiten Weltkrieg, kann man sagen, ist okay, aber die war wirklich, das Attentat war ja Freitagabends und sie war bis Sonntagmittag nicht erreichbar und ihre Referentin simste nach Düsseldorf, gibt es was Wichtiges? Also die wurde quasi da sozusagen, und da muss man wirklich sagen, ja, es gibt was Wichtiges, weil ein Typ aus deinem Bereich, Integration, hat hier was angestellt, der eigentlich längst nicht mehr da sein sollte. Und also ich finde, jeder weiß doch, dass diese SMS oder dass diese WhatsApps dann irgendwann ans Licht kommen. Und auch so dieses gibt es, oh, das ist jetzt ein Einzelfall, dafür können wir nichts. Und halt wirklich diese Empathielosigkeit, das macht mich halt so sprachlos. Ja? Am Ende muss man noch sagen, dass, oder wurde wahrscheinlich noch gesagt, oh, wir müssen das Wort Messermörder müssen wir erstmal gendern, bevor wir uns damit befassen.
Naja, ich glaube halt einfach, dass viele PolitikerInnen tatsächlich da wirklich wie in so einem Momentum, und dafür gibt es eben mehr Beispiele, die so sind, als gegenteilige Beispiele.
Ja, aber es gibt ja jetzt...
Ich weiß nicht, sagt dir der Name Maya Waldstein was?
Ja.
Ja, SPD-Abgeordnete aus Cottbus.
Ja.
Das ist schon beeindruckend. Und die ist ja auch nur über die Parteiliste quasi, also die hat zwar das Direktmandat bekommen, aber die ist ja nur in dieser SPD-Hochwelle quasi in den Bundestag reingespült worden. Und die Frau ist beeindruckend, das ist eben keine typische Politikerin. Ja.
Ja,
wobei aber die meisten anderen sind halt Emporkömmlinge, denen ein großes Ziel ist, irgendwann mal Referent in irgendeinem Bundesministerium zu werden.
Ja, also wie du sagst, es war halt Glück, dass die ganzen SPD-Abgeordneten, die da neu antraten, dann auch 2021 reinkamen. Aber ich finde halt diese Art und dann wirklich, also es gibt natürlich jetzt einen Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen zu dem Anschlag und zu dem Hergang, aber ich glaube nicht, dass diese Ministerin, Frau Paul, dass die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt irgendein Unrechtsbewusstsein hat. Dass sie wahrscheinlich jetzt sagt, nee, also ich habe alles richtig gemacht, und das stimmt halt einfach nicht, weil vor allem, wie will sie in einem Untersuchung, also angeblich, das weiß ich nicht genau, wie absolut man das nehmen kann, angeblich hat sie ja davon nichts mitgekriegt, von diesem Anschlag, oder sie hat vergessen, dass Solingen geografisch in ihrem Bundesland liegt, ich weiß es nicht, aber wie will sie dem vor dem Ausschuss glaubhaft machen, dass sie anderthalb Tage lang keine Nachrichten von diesem Anschlag bekommen hat? Also, dass das sie was angeht, das weiß man doch automatisch, wenn es im eigenen Bundesland ist und wenn das ein abgelehnter Asylbewerber war, dann, also es ist wirklich, ich glaube, das wird kein Spaß für sie, diesen Untersuchungsausschuss.
Nee, natürlich, das wird aber für keinen Spaß, außer für Olaf Scholz, der weiß ja immer nichts.
Ja, vielleicht. Kleiner Tipp für so. Frau Paul. So. Genau. So, dann haben wir noch.
Wir sind fast bei einer Stunde.
Das macht aber nichts. Denn auch kleine Meldung noch. Die USA, also in den USA, die Präsidentschaftswahl hat jetzt begonnen. Es gibt in manchen Bundesstaaten, also Pennsylvania war der erste. Da ist 50 Tage vor der Wahl beginnt das sogenannte Early Voting. Also Leute können da jetzt schon hingehen. Das heißt, die nächsten 5 Attentate auf Trump spielen für solche Wähler dann keine Rolle mehr. Pennsylvania Schade. Übrigens, möchte ich nochmal an den schönen Gag vom Kollegen Udo Tiffert erinnern. Mhm. Einem Amerikaner wurde ein Bleistift gestohlen. Jetzt haben sie in Pennsylvania.
Ja, ich kannte den schon, Tim.
Ach stimmt, haben wir hier schon mal ausgebreitet. Naja, und
ist ja auch nicht schlimm, ist ja gut.
Gibt es natürlich noch eine ganz besonders gute Meldung. Und jetzt wird alles besser, denn nächste Woche im Bundestag wird ein tolles Gesetz verabschiedet. Und zwar mit dem Titel, das ist das 4. Bürokratieentlastungsgesetz.
Okay.
Also wir wissen... Paket Nummer 1 bis 3.
Dafür wird aber erstmal ein eigenes Ministerium
gegründet. Genau, ne? Und Paket 1 bis 3, da haben wir ja schon viel von erfahren, was das alles Tolles bewirkt hat. Also das 4. Es ist wirklich skurril, dass man wirklich jetzt das 4. und hier läuft alles weiter an die Wand, munter weiter. Es werden immer mehr Stellen geschaffen, aber immerhin 4. Bürokratieentlastungsgesetz. Es heißt ja auch Bürokratie. So. Es heißt nicht Bürokratie-Reduzierungs- oder Abschaffungsgesetz, es heißt Entlastungsgesetz. Das heißt, die Bürokraten sollen es in Zukunft noch einfacher haben, uns das Leben schwer zu machen.
Genau. Das heißt, die Bürokratie soll entlastet werden.
Ja. Also damit, super. Mit dieser schönen Ankündigung kommen wir, ja, geht's zurück. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über Malta erzählen. Ich habe letzte Woche ja sehr schlecht über dieses Land geredet. Ich wollte noch ein paar gute Sachen erzählen, aber das mache ich dann
nicht. Das machen wir dann nächste Woche.
Nächste Woche. Beziehungsweise,
Moment. Wir hören uns ja am Montag wieder.
Genau.
Und dann müssen wir mal gucken, wie spannend diese Brandenburg-Wahl ausgegangen ist. Dann reden wir vielleicht doch über Malta.
Oder wie schrecklich sie ausgegangen ist. Dann reden wir auch über Malta. Gut.
Du, ich glaube, es wird ähnlich wie in Sachsen und Thüringen. Es wird eine Katastrophe, aber keine Überraschung.
Naja, also die noch ganz kurz, die aktuellen Umfragen sehen ja, also wenn man jetzt hier mal schaut, von Ende letzter Woche, Forschungsgruppe Wahlen und Infratest DIMAP, sehen die AfD mit 3 beziehungsweise nur 1 Prozentpunkt vor der SPD. Wenn man jetzt,
also im Prinzip, also wenn man dem weiteren Trend folgt, liegt die AfD dann also bei 8%.
Nee, das nicht. Also die SPD ist zweitstärkste Kraft und wer weiß, vielleicht schafft es ja doch noch, weil Dietmar Woidke hat ja einen Trick angewandt. Der hat ja gesagt, wenn die AfD stärker wird als die SPD, dann bin ich weg. Das heißt, der wird sich dann gar nicht mehr, egal ob es möglich ist oder nicht, um eine Regierung bemühen, sondern er als Person.
Also ich weiß, warum er es gemacht hat, aber ist das nicht sehr riskant?
Naja gut, der hat jetzt schon 11 Jahre auf dem Buckel. Das heißt, eigentlich kann der auch in Rente gehen, wenn er das, also das würde dem nicht schaden. Oder sozusagen, der hat alles erlebt in der Politik.
Aber lustig wäre, wenn die AfD hier einfach mal mit 44% am Sonntag rausgeht und die meisten dann sagen, was, so weg den Woidke los? Okay, hier, komm her.
Ja, aber das ist es ja so. Also wenn Olaf Scholz sagen würde, dann bin ich weg, der müsste eher sagen, wenn ihr uns wählt, bin ich weg, dann würde die SPD gewählt. Aber der Woidke ist ja schon so ein Landesvater und ist extrem beliebt. Insofern kann das aufgehen, dass die SPD am Ende doch noch vorne liegt. Problem ist tatsächlich, dass sowohl die Grünen als auch die Linkspartei knapp unter 5%, beziehungsweise bei der Forschungsgruppe genau auf 5% liegen. Da ist dann natürlich so eine Ansage vom Ministerpräsidenten gar nicht so gut für die beiden befreundeten kleinen Parteien.
Nö, wieso? Also im Moment sowohl Grüne als auch Linkspartei nützen ihm ja nichts.
Naja, doch auf jeden Fall. Also es ist ja schon so.
Als Mehrheitsbeschaffer, ja, aber
zur es Zeit gibt es ja die Koalition SPD-CDU-Grüne und es gibt ja sozusagen die Linkspartei, die hat ja auch lange mit der SPD zusammen regiert, aber seit 4 Jahren gibt es diese, Kenia-Koalition. Und es ist so, also wenn die Grünen und die Linkspartei scheitern, dann wird es eine Populistenmehrheit geben im Landtag. Also man braucht unbedingt die Grünen und wahrscheinlich auch die Linkspartei, um zumindest, also weiß ich nicht, das, um halt sozusagen... AfD, BSW und in Brandenburg gibt es ja die Freien Wähler, da haben wir dieses Plakat gezeigt vor ein paar Wochen. Genau. Und das sind im Grunde auch sozusagen eher Typ Aiwanger, also eher Typ Rechtspopulist beziehungsweise dummes Geschwätz. Und das Absurde, das Schlimme ist, die Freien Wähler werden auf jeden Fall das Direktmandat kriegen. Also Peter Wida, der Chef, der wird in Bernau als alter Kabarettgänger, Kabarettist, möchte ich mal hier ein schönes Lied von Freddy Sieg in Erinnerung rufen, ungefähr 100 Jahre alt. Zickenschulze aus Bernau. Bitte mal so googeln. Sehr, sehr unterhaltsam. Und,
du weißt, was zu Bernau gehört? Das ist ja eine Landgemeinde und da gehören ja verschiedene Ortsteile dazu. Und du kennst einen Ortsteil von Bernau?
Welcher?
Wandlitz,
okay. Gut. Naja, und jedenfalls, der wird mit seinen 4,5% oder 4%, die da prognostiziert werden, mit diesem einen Direktmandat trotzdem in voller Stärke in den Landtag einziehen. Das heißt, der muss sich keine Gedanken machen, jetzt über 5 zu kommen. Bei Grünen wird es schwieriger. Die könnten in Potsdam ihr Direktmandat verteidigen, aber auch das ist natürlich ein Risiko. Aber also es wird richtig, richtig knapp, sozusagen Hälfte, Hälfte. Und dann... Klar, wenn man die Hälfte bekommt, die hassen sich zwar auch inzwischen, die drei Parteien an der Regierung, aber die werden sich natürlich dann das weiter fortsetzen, wenn es möglich ist. Also was sagst du, ja oder nein?
Fortsetzen oder? Bleibt?
Nee, also sozusagen rot, schwarz, grün wiedergewählt, ja oder nein?
Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Woidke Ministerpräsident bleibt.
Okay.
In welcher Konstellation kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass es nach wie vor, also vielleicht bleibt nicht mal Woidke Minister, aber es wird auf jeden Fall eine SPD-geführte Landesregierung.
Ja, ich lege mich dann noch weiter fest und sage, also Rot-Schwarz-Grün wird wiedergewählt werden. Okay.
Okay, gut. Hoffen wir das Beste.
Dann also bis Montag, lieber Sebastian, und bis dann.
Bis Tschüss. Montag. Und auch wenn du nicht wählen darfst, streif doch mal durch die Brandenburger Lande.
Mach ich.
Bis dann. Tschüss.